Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Jesus, wie der David da im Psalm 63, strecke auch ich mich nach dir aus. Ich habe Sehnsucht nach deiner Gegenwart. Danke, bist du da. Danke, bist du in unserer Mitte. Ist Gott gegenwärtig. Und danke, dürfen wir uns ausstrecken nach deiner Nähe, nach deinem Wort jetzt, nach der Gemeinschaft mit dir. Ich lobe und preise dich. Amen. Ich freue mich, sind wir heute auch wieder versammelt in der Gegenwart Gottes und ist Gott wahrhaftig unter uns? Ist er gegenwärtig? Und dürfen wir uns erfreuen an der Gemeinschaft miteinander und mit ihm? Heute habe ich nicht so einen langen Predigttext wie vor 2 Wochen. Es sind 2 Verse. Mit diesen 2 Versen fasst der Paulus das lange 14. Kapitel zusammen, wo wir jetzt schon dran sind. Er fasst im Prinzip Kapitel 12 bis 14 zusammen, wo wir jetzt eigentlich 2 Monate uns damit beschäftigt haben. Und er schreibt in dieser Zusammenfassung: Darum, meine Brüder und Schwestern, um prophetisches Reden sollt ihr wetteifern. Das Reden in Sprachen aber behindert nicht. Alles aber geschehe würdig und geordnet. Ich möchte heute 2 Fragen beantworten. Die erste Frage, die sich stellt aus diesen Versen: Was bedeutet es dann konkret, um die Gabe der Prophetie zu wetteifern? Das ist eine starke Aufforderung hier. Wetteifert um die Gabe des prophetischen Redens. Und die zweite Frage, die sich aus dem 2. Vers stellt: Ja, was bedeutet denn das genau, diese Ordnung? Warum braucht es diese Ordnung? Warum legt Paulus einen solchen Wert darauf, diese Ordnung umzusetzen, die er im 14. Kapitel beschrieben hat? Und ich möchte als erstes auf diese 2. Frage eingehen, weil die eigentlich direkt anknüpft an der Predigt vom letzten Sonntag von Adrian. Siehe Gebrauchsanweisung war das Thema. Es ist um diese Ordnung gegangen am letzten Sonntag. Und ich möchte das noch einmal kurz aufgreifen. Warum braucht es diese klare Ordnung? Engt das nicht zu stark ein? Wir sind doch frei in Christus, oder? Ich denke, einige haben sich diese Frage gestellt letzten Sonntag. Ja, da diese Gebrauchsanweisung, muss das sein? Und Paulus sagt, ja, es muss sein. Wir haben ein Spannungsfeld zwischen Freiheit und Ordnung, und das können wir nicht vollständig auflösen. Wenn wir in völliger Freiheit und Losgelöstheit zusammenkommen würden, dann wäre es kein richtiges Zusammenkommen, weil dann würde der Leib auseinanderfallen. Jeder Leib hat eine gewisse Ordnung. Diese Ordnung hält den Leib zusammen, die Funktionsweise des Leibes aufrecht, und darum, es braucht eine gewisse Ordnung. Sonst fällt alles auseinander. Auf der anderen Seite eine zu starre Ordnung, die verhindert schlussendlich jedes Leben. Das funktioniert dann auch nicht. Dann ist kein Leben da, der Leib erstarrt, passiert nichts. Also hier sehen wir, das ist ein Feld, auf dem wir viel Weisheit brauchen. Wie können wir einen Weg finden zwischen Freiheit und Ordnung? Und da sind wir mittendrin. Und ich danke euch allen, wenn ihr auch für die Gemeindeleitung betet, dass wir hier einen weisen Weg einschlagen können zwischen Freiheit und Ordnung. Paulus erwähnt die Ordnung im Kolosser 2,5 in einem interessanten Kontext. Er schreibt hier den Kolossern: Ich sehe mit Freude euer geordnetes Leben und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Das dünkt mich eine interessante Verbindung. Paulus sieht, dass die Kolosser ein geordnetes Leben führen und dass sie fest sind in Christus. Ich schließe daraus, dass eine gewisse Ordnung auch zur Festigkeit des Glaubens beiträgt. Dass unser Glaube gefestigt wird. Dass der Glaube nicht einfach mal hierhin, mal dorthin geschwemmt wird. Die Festigkeit im Glauben und auch eine Stabilität in unserem Leben, die haben einen positiven, gegenseitigen Einfluss aufeinander. Ein dritter Punkt: Eine gute Ordnung, die schützt und gibt Sicherheit. Wir brauchen auch Sicherheit, um einen angstfreien Raum eröffnen zu können. Einen solchen brauchen wir aber, wenn wir die Geistesgaben einüben wollen, wenn wir experimentieren wollen, wie Roland schön gesagt hat, dann braucht es einen sicheren Rahmen, weil sonst, da getraut sich niemand. Und darum eine gute Ordnung, die trägt dazu bei. Und noch ein vierter Punkt: Gott ist nicht ein Gott der Gefühlserregung. Weder der Verstand ist die oberste Instanz in unserem Leben, noch sind es die Gefühle. Ich sage das, weil in unserer Zeit die Gefühle eines der wichtigsten Kriterien geworden sind, um etwas zu beurteilen. Wir fragen, fühlt es sich gut an? Ja, dann muss es das Richtige sein. Dann kann es nicht falsch sein. Es fühlt sich ja gut an. Und das ist nichts Neues. Bereits Friedrich Schleiermacher, einer der wichtigsten Kirchenväter der liberalen Theologie und ein Romantiker, der hat den Glauben so definiert als Gefühl. Er hat gesagt, Glauben ist das Gefühl der absoluten Abhängigkeit von Gott. Das tönt wunderbar. Absolute Abhängigkeit wollen wir alle sein. Natürlich, aber er sagt, es geht um das Gefühl, dass du dich so fühlst. Dann bist du richtig religiös. Dann kommt dein Glaube zum Tragen. Und mit dieser Betonung des Gefühls trennt er gleichzeitig den Verstand ab. Weil der Glaube wurde von der Aufklärung in Frage gestellt. Er wollte den Glauben, den christlichen Glauben retten und hat gesagt, Verstand, das geht nicht. Wir konzentrieren uns nur auf das Gefühl. Ein emotionales Christentum, doch da ist ganz viel verloren gegangen. Wenn Glaube nur noch aus Gefühl besteht und die Gefühle und der Verstand voneinander getrennt werden und nicht zusammengehalten bleiben, dann brechen wir schlussendlich auseinander als Mensch. Aber es gehören doch die Gefühle genauso wie der Verstand zu unserem Menschsein. Beides gehört zu mir. Und Gott möchte, dass wir ganz Mensch sind, also dass Gefühle, Verstand, dass das zusammenbleibt und sich auch gegenseitig beeinflusst, befruchtet. Das soll beides im Glauben zum Tragen kommen. Und darum verweist uns die Bibel immer wieder auf Gottes Ordnungen, um zu beurteilen, ob etwas gut und richtig ist. Die Gefühle reichen hier einfach nicht aus. Auch der menschliche Verstand übrigens nicht. Wir brauchen Gottes Ordnungen, um das Richtige zu erkennen. Und darum schreibt Paulus, unsere Zusammenkünfte sollen würdig, sie sollen anständig und in guter Ordnung ablaufen. Nun möchte ich aber zur ersten Frage gehen. Diese ist bestimmt von großem Interesse. Bereits im 1. Korinther 14, Vers 1 sagt Paulus, strebt nach den Geistesgaben, vor allem aber danach prophetisch zu reden. Und jetzt auch wieder, wetteifert, strebt danach. Was bedeutet das konkret? Natürlich, wir sollen dafür beten, wir sollen uns im Gebet danach ausstrecken. Und ich weiß, dass ihr das sicher auch schon oft getan habt. Das kommt auch in den Gebetskärtchen zum Ausdruck. Roland hat einige gelesen. Und vielleicht sagst du auch, ja, ich habe schon so viel darum gebetet. Aber es ist nichts passiert. Soll ich einfach mehr beten? Eifriger beten? Natürlich, das ist immer gut, da sage ich gar nichts dagegen. Ich möchte dir noch etwas weiteres mitgeben. Es beginnt ganz einfach und unspektakulär. Es beginnt im Alltag. Strebe danach, deinen Nächsten zu lieben. Denn im 1. Korinther 14, Vers 3, wir erinnern uns daran, steht, wer dagegen prophetisch redet, spricht zu Menschen, er erbaut, er ermutigt, er tröstet. Und wenn du danach strebst, zu erbauen, zu ermutigen, andere zu trösten, sprich, deinen Mitmenschen zu lieben, dann wird dir Gott die Gaben dazu schenken, die du brauchst, um deinen Nächsten ermutigen zu können, trösten zu können, aufzuerbauen. Weil Gott ist ein gütiger Vater und er schenkt dir alles, was du brauchst. Großzügig, er gibt gerne. Also strebe danach, Menschen zu erbauen, ihr Potenzial zu fördern, sie freizusetzen, in eine Aufgabe hineinzuwachsen, sie zu ermutigen. Strebe danach, auch sie zu ermahnen. Und hier möchte ich noch kurz ein Wort zur Ermahnung sagen. Das ist für uns ja schwierig verständlich. Ermahnung, was bedeutet das? Und wieso steht in den einen Bibelübersetzungen Ermutigung und in den anderen Ermahnung? Im Griechischen, im Grundtext steht das ein Wort, das aber beides beinhaltet, Ermutigung und Ermahnung. Jetzt sagst du, wie geht das zusammen? Das geht zusammen. Eine liebevolle Ermahnung, die deckt nie nur einfach eine Sünde oder ein Fehlverhalten auf, sondern sie weist immer auch auf Christus hin, auf Jesus, unseren Erlöser, der die Schuld durch sein Blut und seine Gerechtigkeit wieder zudeckt. Ermahnung, in einer bestimmten Sache weniger auf dich selbst zu vertrauen und dein eigenes Gutsein oder die Meinung von deinem eigenen Gutsein, das ist immer zugleich auch Ermutigung, ganz auf Jesus und seine vollkommene Güte zu vertrauen. Und so kommt Ermahnung und Ermutigung zusammen. Ich bin der Überzeugung, je mehr du Menschen ermutigst, aufbaust, tröstest, desto mehr wird der Heilige Geist auch prophetische Elemente in dein Erbauen, in dein Ermutigen, dein Ermahnen, dein Trösten hineinlegen. Du bist dem vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Doch eventuell wirst du die Rückmeldung erhalten, wow, was du mir gestern Abend im Feierabendbier gesagt hast. das hat diese und diese Veränderung in mir ausgelöst. Ich bin nach Hause gegangen und habe das angepackt. Halleluja! Hat Gott zu dieser Person geredet? Der Heilige Geist hat gewirkt. Oder jemand sagt, das war so kraftvoll, was du mir gesagt hast. Das hat mich durch den ganzen nächsten schwierigen Tag getragen. Ja, warst du das? Oder war das der Heilige Geist? Das Psalmwort, das du mir mitgegeben hast, das hat meine Perspektive auf mein Problem völlig verändert. Denk mal darüber nach. Vielleicht hast du schon mal so eine Rückmeldung erhalten. Und dann bin ich sicher, dass der Heilige Geist durch dich zu dieser Person gesprochen hat. Und das ist bereits ein prophetisches Element. Wenn ich ein seelsorgerliches Gespräch habe, dann bete ich zuvor immer ganz konkret Gott darum, dass er mir ein Ohr, ein offenes Ohr für die Person, die Rat sucht, bei mir schenkt, dass ich dieser Person wirklich zuhöre, aber dass er mir auch ein offenes Ohr für sein Reden schenkt, für den Heiligen Geist. Ich höre auf zwei Ebenen. Und dann passiert es immer wieder, dass mir eine Bibelstelle in den Sinn kommt oder eine Frage, die ich dann einfach ins Gespräch einbringe und mal sehe, was es auslöst, was passiert. Ich bin offenbar nicht so der visuelle Typ, ich bekomme nicht so innere Bilder. Viele Menschen bekommen auch Bilder, sehen etwas, das kenne ich jetzt nicht so. Oft Bibelstellen, Fragen. Aber das ist unterschiedlich. Spielt auch nicht so eine Rolle, wie genau das geschieht. Es kam mal ein junger Mann zu mir, der war ziemlich gestresst. Der kam in die Seelsorge und er sagte mir, ich habe ein großes Problem. Immer wenn ich am Feierabend nach Hause komme, dann bin ich gestresst, ich bin ärgerlich, ich werde schnell zornig mit den Kindern, ich habe keine Geduld, auch mit meiner Frau nicht. Und sie hält es fast nicht mehr aus, sie hat mich in die Seelsorge geschickt. Bitte hilf mir. Komm da nicht klar. Und natürlich, dann ließ ich ihn mal erzählen, ja, wie äußert sich denn das und so weiter, wie man das so macht. Und irgendwann kam mir eine Frage in den Sinn. Spielst du gerne mit deinen Kindern? Spielst du überhaupt mit deinen Kindern, habe ich ihn gefragt. Das ist ja ein bisschen off-topic, oder? Also das hat jetzt nicht so direkt mit dem Thema zu tun, aber die hat ins Zentrum getroffen, diese Frage. Er wurde still, er sagte, nein, ich spiele nicht mit meinen Kindern. Und er dachte nach, wieso spiele ich überhaupt? Es waren also noch kleine Kinder, oder? Aber also so im Schulalter, Primarschulalter, da spielt man doch mit seinen Kindern als Vater, oder? Das hatte... Er ist dann in die nächste Sitzung gekommen, zwei Wochen später, und er hat gesagt, diese Frage, die ist mir so nachgegangen. Ich habe wieder begonnen, mit meinen Kindern zu spielen, und es ist wunderbar. Natürlich, durch das wurden nicht sofort alle Probleme gelöst, aber es hat einen Veränderungsprozess angestoßen. Es war diese Frage, die die ganze Veränderung dann ausgelöst hatte. Wir blieben dann noch dran, es brauchte auch noch weitere Gespräche. Ja, war das prophetisch, diese Frage? Es war sicherlich ein Wort der Erkenntnis. Eben, es hatte nicht direkt mit dem Thema zu tun. Ich dachte einfach, ich muss diese Frage stellen. Und der Heilige Geist hat mich in dieser Situation geführt und auch den Ratsuchenden, diesen jungen Vater. Denn er ging nach Hause. Er veränderte etwas in seinem Leben zum Guten in seiner Familie. Und ich möchte euch Mut machen, im Vertrauen auf die Führung des Heiligen Geistes nicht zu viel zu studieren, nämlich ob das jetzt ein prophetisches Wort ist oder nicht, sondern zuversichtlich auszuprobieren und in eine tätige Liebe der Auferbauung, der Ermutigung und des Trostes hineinzuwachsen. Und das ist der erste Schritt. Und den hat Gott in unsere Verantwortung gegeben. Eifere in der tätigen Nächstenliebe. Bitte Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist in solche Situationen hineinwirkt Und er wird den zweiten Schritt schenken. Er wird dir die Gaben dazu schenken, die du brauchst. Und manchmal ist das ein prophetisches Wort und er wird es dir schenken. Und vergiss nicht den dritten Schritt, wenn du dich darüber freust, dass du jemanden ermutigen konntest, dann überleg dir einmal, was hat mir jetzt der Heilige Geist geschenkt in dieser Situation? Alle guten Gaben, die kommen von unserem himmlischen Vater. Danke ihm dafür und wachse im Bewusstsein, dass er wirkt. Manchmal geschehen auch Fehler. Und das ist auch völlig normal. Ich möchte kurz in ein biblisches Beispiel eintauchen. Wir haben hier in der Apostelgeschichte die Situation, dass Paulus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Er weiß, es werden ihn dort große Schwierigkeiten erwarten. Da kommt Agabus, ein Prophet, zu ihm und er hat eine prophetische Rede oder wahrscheinlich ein Bild empfangen von Gott. Der Agabus, der kam auf uns zu, schreibt Lukas, nahm den Gürtel des Paulus, band sich Hände und Füße damit und sagte, so spricht der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem auf eben diese Weise fesseln und in die Hände der Heiden geben. Und was ist die Reaktion? Alle sagen, geh nicht nach Jerusalem. Wir haben hier ein prophetisches Wort. Geh nicht. Merkt ihr, was passiert ist? Sie haben das prophetische Wort und die Interpretation nicht unterschieden voneinander. Sie haben sofort, und das ist ganz menschlich intuitiv, gedacht, das bedeutet, geh nicht nach Jerusalem. Paulus sagt, ich gehe trotzdem nach Jerusalem. Er selbst wurde vom Heiligen Geist bereits darauf vorbereitet. Und darum erkannte er, wie dieses Bild zu interpretieren sei. Es war eine Bestätigung, dass tatsächlich viel Leiden auf ihn zukommt. Aber es sollte nicht heißen, geh nicht. Ja, war jetzt das ein Problem, dass alle Umstehenden, die Jünger, Lukas, alle das falsch interpretiert hatten? Es war kein Problem. Sie kamen zur Erkenntnis, oh, wir sind da falsch gelegen. Und dann sagten sie, okay, wenn du bei deiner Meinung bleibst, und das ist noch interessant, da er sich nicht umstimmen ließ, wurden wir ruhig und sagten, des Herrn Wille geschehe. Also es gab da einen Prozess des Prüfens. Darum sagen wir auch, prophetische Rede muss geprüft werden. Und in diesem Prozess wurden wir ruhig und sagten, des Herrn Wille geschehe. Das ist das Ziel des Prüfens, dass die Gemeinschaft, dass wir alle ruhig werden und sagen können, des Herrn Wille geschehe. Und es ermutigt mich, dass Lukas diese Fehlinterpretation von sich selber dann noch berichtet in der Apostelgeschichte. Es fällt ihm kein Zacken aus der Krone. Er muss es nicht verschweigen, ich meine, er hätte es ja einfach nicht erwähnen müssen. Er hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, aber er schreibt es, er steht dazu, kein Stress. Am Schluss wurden wir ruhig und sagten, des Herrn Wille geschehe. Und Paulus ging nach Jerusalem. Und aus diesem biblischen Beispiel können wir lernen, dass es nötig ist, dass wir uns auch ins Leben reden lassen, dass wir uns gegenseitig korrigieren, dass wir auch kritikfähig sind. Das bedeutet, geistlich zu reifen, dass wir in solchen Situationen, wo Menschen ein prophetisches Wort unterschiedlich interpretieren, nicht zu streiten beginnen, sondern ruhig werden und das vor Gott prüfen. Und falls uns diese Bereitschaft fehlt, errichten wir neue Mauern. Und dann werden wir als Gemeinde, als Gemeinschaft auch nicht weiterkommen. Wir brauchen das, die Korrektur unseres Nächsten. Und auch hier gilt, probieren geht über studieren. Die Bibel, sie zeigt uns eine mutige und eine reife Fehlerkultur. Und hier sehen wir auch, dass das Kriterium des guten Gefühls nicht greift, über das ich zuvor gesprochen habe. Paulus, wenn er sich vom guten Gefühl leiten lassen hätte, dann hätte er gesagt, ja, hier ist eine prophetische Rede und ihr alle seid einig, ich soll nicht nach Jerusalem gehen. Das fühlt sich besser an. Dann habe ich meinen Frieden. Dann komme ich nicht in Probleme. Dann kann ich dem Leiden entgehen. Ja? Paulus hat sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen. Er folgte einer anderen Überzeugung. Er folgte dem Beispiel Jesu, der auch mitten durch das Leiden hindurchschreiten musste, um zur Herrlichkeit zu gelangen. Und hier ist ein weiterer Punkt, an dem du konkret ansetzen kannst, wenn du um die prophetische Gabe wetteifern möchtest. Eifere um das Mitleid mit dem Leidenden. Wir haben das bereits im 1. Korinther 12, 26 gehört. Leidet nun ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Bei Jesus können wir dies oft beobachten. Auslöser einer Aktion, einer Zuwendung, einer Heilung ist sein Mitleid. Dass es ihn bewegt, dass es ihn erbarmt, dass er diesen Menschen sieht, der in einer großen Not ist, der leidet. Und dann geht er auf ihn zu und es gibt eine Begegnung, die diesen Menschen verändert und in der Jesus heilend eingreift. Und dasselbe sehen wir beim barmherzigen Samariter. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis und er verwendet genau dasselbe Wort für den Samariter. Dieses Mitleid, dieses innerliche Bewegtsein, als er den Überfallenen am Boden liegen sieht und das ihn zu ihm hintreibt und nicht einen Bogen machen lässt, um diesen armen, überfallenen, zerschundenen Typen da. Und wir alle wissen, wer sich eben nicht vom Mitleid bewegen ließ. Das war der Priester und der Levit. Die religiösen Männer, die sich selbst für fromm hielten, die machten einen Bogen. Da war kein Mitleid, da war keine Zeit. Sie kümmerten sich nicht um diese Person. Doch der Samariter, der ließ sich bewegen innerlich. Und er wich dem Leiden seines Nächsten nicht aus, sondern ging hin. Er übernahm Verantwortung für diesen. Er nahm nicht einfach den easy way, sondern er kümmerte sich um die Not und das Leiden seines Nächsten. Und er versprach sogar, als er ihn in der Herberge zurückließ, wieder zurückzukommen. Also zur Nacharbeit hat er sich verpflichtet. Nicht einfach kurz ein Trostpflästerchen oder ein Gebet, sondern hey, ich komme wieder zurück und frage nach. Wie geht es dir heute? Wie geht es dir nach einer Woche, wenn ich dich das nächste Mal sehe? Das ist Jüngerschaft. Und hier können wir lernen. Dieses echte Mitleid, das wird dich Jesus ähnlicher machen. Ich fasse noch ganz kurz zusammen, um konkret im Alltag, jeden Tag nach der Gabe der Prophetie zu eifern. Bitte Gott, dass er dir diese Gabe schenkt. Eifere danach, deine Mitmenschen zu erbauen, zu ermutigen und zu trösten. Lass dir ins Leben reden. Arbeite daran, kritikfähig zu werden. Lass dich von den Nöten deiner Mitmenschen berühren und entwickle echtes Mitleid. Und das Wichtigste, eifere danach, Jesus selbst immer näher zu kommen. Warum das? Ja, Jesus ist doch selbst der größte Prophet. Er ist der wahre, der vollkommene Prophet. Bereits Mose hat auf ihn hingewiesen. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und im Kolosser 2, 3, in Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wenn du näher und tiefer in die Verbindung mit Jesus hineinwächst, dann wird er dich diese Schätze der Erkenntnis und der Weisheit immer mehr entdecken lassen. Und da merken wir auch, wie abhängig, dass wir in diesem Streben, in diesem Wetteifern von Gott selbst sind. Wir können prophetische Reden unmöglich aus uns selbst heraus produzieren. Es gibt auch keine Methode, wie wir die Gabe der prophetischen Rede bekommen, erlernen können. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, sie sind verborgen in Jesus Christus. Sie sind verborgen in ihm, das bedeutet, ich kann sie nicht in meinem eigenen Herzen finden. Auch nicht in meinem Geist, sondern allein in Christus. Wir sind ganz auf seine gnädige Zuwendung angewiesen, durch die er uns Anteil an seinen Schätzen der Weisheit und Erkenntnis gibt. So macht mich das Streben nach der Gabe der Prophetie demütig. Da ist den Blick weg von mir selbst hin auf Jesus richtet. Und das ist auch die Schönheit der prophetischen Gabe, dass sie mich aus der Beschäftigung mit mir selbst löst und mich ganz ergreift mit der Botschaft desjenigen, der mich sendet. Jesaja schrieb: Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, Herr, sende mich. Und wenn du dich auch von Gott senden lassen möchtest, zu lieben, dann steh doch bitte auf, mit mir für das folgende Gebet zu beten. Ich bete, mache eine kurze Pause, dann darfst du selbst beten und dann fahre ich weiter. Herr, hier bin ich, sende mich. Bitte schenke mir die Gabe der prophetischen Rede. Lass mich für andere zum Ermutiger und zum Tröster werden. Schenke mir ein demütiges Herz, das sich von dir und von anderen Menschen korrigieren lässt. Lass mich lieben, so wie du mich zuerst geliebt hast. Dass ich den Nöten meiner Mitmenschen mit echtem Mitleid begegne. Ein Mitleid, das stark ist und nicht vor dem Leid zurückweicht. Herr, hier bin ich. Sende mich. Amen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Bevor wir jetzt in die zweite Zeit der Anbetung gehen, möchte ich euch ermutigen, falls du eine prophetische Rede hast, die du teilen möchtest mit der ganzen Gemeinde, dann komm während des Lobpreises nach vorne zu den Ältesten, lass es prüfen. Wir werden nach dem Worship-Teil die Gelegenheit bieten, prophetische Rede zu teilen. Wir hindern auch nicht die Sprachenrede. Wer sich ermutigt fühlt, ein Sprachengebet zu teilen, der darf auch zu uns kommen, das melden. Wir wollen dem Raum geben und schauen, ob es jemand versteht, ob es jemand auslegen kann. Wenn jemand etwas hat, so teile er es mit uns, sodass alle aufgebaut, ermutigt werden. Wir freuen uns auf das, was kommt. Danke, dass ihr uns mitnehmt, noch einmal in die Anbetung.